Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Ulrich Achermann.
Abends um 8 in Buenos Aires. Auf der neunspurigen Avenida 9 de Julio in der City geht das Feierabendgedränge zu Ende. Geschmeidig gleitet der Verkehr an der Columbus-Oper vorbei. Eine respektable Bühne ist das Teatro Colón noch heute, aber es gab schon bessere Zeiten. Vor vielen Jahrzehnten war das Haus eine der ersten Adressen der Opernwelt. Keine der Legenden, der großen Stimmen, die nicht auf den Brettern des Colón auftreten wollten. Das war Ehrensache auch für Enrico Caruso oder Maria Callas. Seit 2006 dringt nur noch Baulärm aus der Oper. Sie ist immer noch geschlossen. Dabei hätte sie bis zu ihrem Jahrhundertjubiläum 2008 renoviert sein sollen. Aber wie so vieles in Argentinien ging auch das schief. Die Gründe: das Seilziehen unter den Politikern, Korruption, Schlendrian und Inkompetenz. Nach zwei zusätzlichen Umbaujahren, diesmal unter straffer Führung, soll der Vorhang Ende Monat endlich doch wieder aufgehen, rechtzeitig zu den Feierlichkeiten des 200. Jahrestags der Unabhängigkeit Argentiniens. Kurz vor der Wiedereröffnung gibt Colón-Sprecherin Silvina Miguel noch zwischen Kabelrollen, Werkzeugkisten und gestressten Handwerkern Auskunft. Hunderte von Details sind noch offen, immerhin aber ist der Umbau selbst abgeschlossen. Im zweiten Anlauf zeigten die Argentinier, was sie können.
La noción general es de reconstrucción conservativa, es decir, que se note que el edificio tiene 100 años.
Man habe bewusst konservativ restauriert, damit das umgebaute Colón seinen Charakter behalte. Dass es weiterhin als 100-jährige Institution zu erkennen sei, sagt Silvina Miguel. Eine historische Hülle mit postmodernem Interieur hätten die Bürger nie hingenommen. Die Geschichte der alten Oper von Buenos Aires kann auch als argentinische Metapher gelesen werden. Der Abstieg der renommierten Bühne erinnert an den Verfall des Landes, das einmal das fünftreichste der Welt war. Es wurde heruntergewirtschaftet, weil die Schwächen der Gesellschaft immer stärker überwogen, weil Diktatoren und korrupte Politiker sich an der Macht abwechselten. Sie gaben Eigeninteressen den Vorzug und blockierten bessere Optionen. Argentiniens Eliten waren unfähig, das Potenzial ihres Landes zu nutzen und in ein nationales Projekt einzubringen. Also eine Idee, was mit dem riesigen, fast leeren Land anzufangen wäre. Argentinien exportiert vor allem Agrargüter, unverarbeitet und ohne Mehrwert. Dabei hätte sich alles ganz anders entwickeln können, sagt Joaquín Morales Solá, eine Art Doyen des argentinischen Journalismus.
La comparación con Brasil es una comparación casi humillante para Argentina. Hace 25 años Argentina tenía.
Der direkte Vergleich mit dem nördlichen Nachbarn Brasilien sei für Argentinien schlimm, erniedrigend, findet der Leitartikler der konservativen Tageszeitung La Nación in Buenos Aires. Dank den erstklassigen Böden habe Argentinien über Jahrzehnte etwa dasselbe Sozialprodukt erwirtschaftet wie das viel größere Brasilien. Aber sein Land sei derart zurückgefallen, dass heute das vergleichsweise kleine Chile mit seiner Wirtschaftsleistung an Argentinien herankomme. Das einzig Positive, das es zu verzeichnen gebe in den letzten 40 Jahren, sei die Rückkehr zur Demokratie. Sonst sei die Bilanz vernichtend.
Tuvo una guerra interna, tuvo la más feroz dictadura que haya tenido, la más criminal de todas sus dictaduras, 30.000 muertos.
In den 70er Jahren habe sich ein Bruderkrieg unter den Peronisten zu breiter politischer Gewalttätigkeit ausgeweitet. Danach habe eine kriminelle Militärdiktatur 30.000 Regimegegner ermordet. und einen Krieg um die Falklandinseln angezettelt, welche Argentinien verloren habe. Zweimal habe sich Hyperinflation ausgebreitet und dann noch eine 5 Jahre lange Rezession. Zuletzt sei der Staat pleite gewesen und habe für den größten Zahlungsausfall der Geschichte gesorgt. Ein Substanzverlust, der sich nicht nur in stark verminderter Wirtschaftsleistung bemerkbar macht. Bettler auf den Straßen, im Kehricht wühlende Kinder und wild wuchernde Elendsviertel zeigen, dass Argentinien ein strukturelles Armutsproblem hat, mit dem es nicht fertig wird oder nicht fertig werden will. Und zwar, weil die Regierenden die Menschen, die von der staatlichen Wohlfahrt abhängig sind, für ihre Zwecke politisch manipulieren. In Lateinamerika war Argentinien früher jenes Land, das die breiteste Mittelschicht hatte. Inzwischen gilt ein Drittel der über 40 Millionen Menschen als arm. Daran hat auch die Tatsache nichts geändert, dass sich die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen nach der Staatspleite von Ende 2001 atemberaubend schnell stabilisierten. Namhafte Ökonomen hatten Argentinien eine Durststrecke von einem Jahrzehnt vorausgesagt. Aber schon 2 Jahre, nachdem es die Schulden nicht mehr bedienen konnte, war es aus dem Ärgsten wieder heraus. Der Rohstoffboom kam zur richtigen Zeit, die Soja breitet sich auf Kosten der Rinderweiden auch heute immer weiter aus. Und über hohe Ausfuhrzölle beteiligt sich die Staatskasse an den Gewinnen aus dem Sojaboom. Das Problem dieser Monokultur ist allerdings, dass die Erde arbeitet, nicht Hände und Köpfe. Mit viel Technologie und wenigen Arbeitern werden Hunderte von Hektaren bewirtschaftet. Daher weiß Argentinien immer weniger, wie es seine Bevölkerung beschäftigen soll und ernähren.
Sin embargo, la Argentina tiene una fascinación por el abismo. Tal vez porque se recupera rápido.
Dass sich Krise und Erholung regelmäßig ablösten, sei die zentrale Ursache der fehlenden Stabilität. Andererseits erkläre dieses Wechselspiel, warum sich Argentinien insgesamt zurückentwickle, meint der Leitartikler Morales Solá. Jedermann klammere sich an die Volksweisheit, die sage, mit 2, 3 guten Ernten sei man schnell aus jedem Schlamassel.
Nos lleva a los argentinos a creer que siempre se sale del abismo y por lo tanto esa atracción por...
Die Zuversicht, man sei postwendend aus dem Schneider, schaffe erst die Voraussetzungen für Scheinlösungen und Improvisation in der Politik, für ewiges Handeln gegen die Regeln der Vernunft und des Good Government. Das sei der Treibstoff für die politischen oder volkswirtschaftlichen Krisen, die sich im Abstand von etwa 10 Jahren wiederholten. In der Metallwarenfabrik Felipe Vasisse läuft die Produktion auf Hochtouren, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Trainingsmaschinen für Sportzentren entstehen hier, Hometrainer und Kinderfahrräder. Das Besondere an der Fabrik ist, dass es sie überhaupt noch gibt. Vom Massensterben der Industrie in den 90er Jahren zeugen Dutzende von Fabrikruinen in unmittelbarer Nachbarschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Importsubstitution für Wohlstand gesorgt. Im Schutz von Zollmauern wuchs eine Industrie heran, die alles Mögliche lokal zu fertigen begann. In mäßiger Qualität und zu übersetzten Preisen, sodass den verwöhnten Fabrikanten gar nichts mehr einfiel, als Argentinien in den 90er Jahren die Währung 1:1 an den amerikanischen Dollar koppelte und seinen Markt überstürzt liberalisierte und deregulierte. Nun waren die Industriellen, die sich nie um Produktivität gekümmert hatten, der neuen Importkonkurrenz schutzlos ausgeliefert. Argentinische Verarbeitungsgüter waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Das Ergebnis, die Industrie brach zusammen, Hunderttausende von Arbeitern verloren ihren Job. Auch der Mechaniker Carlos Gutierrez.
Con lo que traían algunas piezas de Brasil, nosotros, aun regalándole la mano de obra, nosotros no éramos competitivos, porque no podíamos comprar ni la materia prima. Aun regalándole la mano de obra, no podíamos funcionar.
Wir produzierten früher Teile für die Autoindustrie, aber mit den billigen Importen konnten wir nicht mithalten, nicht einmal, wenn die Beschäftigten auf ihre Löhne verzichtet hätten. Einmal pleite gegangen, habe der Besitzer das Werk den Arbeitern überlassen, die allerdings auch den gesamten Schuldenberg mit übernehmen mussten. Später sorgte die brutale Abwertung des Peso für die nötige Korrektur. Seit 2002 lohnt es sich wieder, lokal zu produzieren. Heute gibt es in Argentinien viele solche Fabriken, die als Kooperativen der Werktätigen überlebt haben, aber auch als wesentlich kleinere Betriebe. Argentinische Arbeiter sind anpassungs- und lernfähig.
empezamos a reconvertirnos, ¿no? Yo nunca había hecho un cheque, sin embargo, después, bueno, manejaba lo que era la parte de cheque y haciendo...
Als Mechaniker habe er nie ein Checkbuch besessen, also auch nie Checks ausgestellt, erzählt Gutierrez. Und dann sei er plötzlich für die Finanzen der Genossenschaft zuständig gewesen, habe lernen müssen, monatliche Bilanzen zu erstellen, während die Compañeros neue Aufträge hereingeholt hätten und die Produktion langsam wieder in Gang gekommen sei, erzählt Carlos Gutierrez. Im dekadenten Argentinien gibt es große Stärken. Seine Menschen sind krisengewöhnt, zäh und improvisationsbegabt und auch als einfache Volksschulabgänger besser ausgebildet als jemand in Brasilien oder Chile. Und in den peronistischen Gewerkschaften hat die Arbeiterschaft kämpfen gelernt. Nur ist ihre Führung ein mafiöses Geflecht, das seine Macht aus dem peronistischen Anspruch ableitet, die Arbeiterschaft exklusiv zu vertreten. Die peronistischen Einheitsgewerkschaften waren und sind ein Bremsklotz für die Modernisierung der Volkswirtschaft. Ein Industriemanager, der Südamerika-Chef des Volkswagen-Konzerns, windet den argentinischen Arbeitern ein Kränzchen, nicht ihren Gewerkschaftsbossen.
Wir haben im Jahr 2001, 2002 in der größten Krise Argentiniens nie ein Getriebe verloren oder eine Getriebeproduktion nicht durchführen können, sie exportieren können nach Mexiko oder Europa. Also die Volkswagen-Welt hat in der größten Krise Argentiniens, wo es viele Turbulenzen gab auf den Straßen und alles mehr, eigentlich erfahren, dass man auch in so schwierigen Zeiten in Argentinien mit argentinischen Fabriken einen zuverlässigen Partner hat.
Victor Klima kommandiert von Buenos Aires aus die Volkswagen-Welt in Südamerika. Brasilien gehört mit dazu. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler ist nach fast 10 Jahren in Buenos Aires einer der wenigen Argentinien-Optimisten.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass in Argentinien es nicht in 2 Jahren wieder eine Turbulenz geben wird. Ich bin aber überzeugt, dass in 5, 10, 15, 20 Jahren Argentinien und ganz Südamerika deutlich besser dasteht, als es heute der Fall ist.
Die Zuversicht gründet auf den Möglichkeiten, die Klima als globalisierter Industriemanager ausmacht. Er hat den Wirtschaftsraum Südamerika im Blick. Im Riesenmarkt Brasilien sei es schon attraktiv genug, lokal Dinge zu entwickeln und zu produzieren, sagt Victor Klima, was sich für den kleinen argentinischen Markt oft nicht lohne. Daher müssten die Argentinier mit aller Kraft die industrielle Integration mit Brasilien vorantreiben und ein Mercosur-Freihandelsabkommen mit Europa abschließen. Zumal daraus eine große Zahl von Arbeitsplätzen resultiere. Und?
Das heißt, wichtig ist, dass die Argentinier verstehen und das bewusst auch fördern und entwickeln, dass sie zu einem Entwicklungspartner, zu einem Produktionspartner zu anderen Ländern, zum großen Nachbarn Brasilien werden.
Gefragt wäre also die argentinische Politik, die solche Lösungen erst erkennen und planen, dann umsetzen und begleiten sollte. Doch zuallererst müsste sich die Gesellschaft darüber im Klaren sein, was für ein Argentinien man eigentlich will. Den hochtechnologisierten Sojastaat, der kaum Mehrwert schöpft und fast ohne Arbeitskräfte auskommt. Oder eine Volkswirtschaft mit hoher Beschäftigung und guten Löhnen, mit eigener Manufaktur und Forschung. Diese Definition lässt bis heute auf sich warten. Gelegenheit, mit den alten Praktiken zu brechen, gab es reichlich. Nach der Diktatur, auch nach dem Schuldendebakel von 2001. Zur Zäsur und zum Neuanfang unter veränderten Vorzeichen ist es aber bis heute nicht gekommen. Oft wird der Peronismus für die Zustände verantwortlich gemacht, Argentiniens Massenpartei mit Hang zu Populismus, Caudillo-Kult und Sozialfaschismus. Der Peronismus will Reichtum an die Armen verteilen und wagt Spagate, die es sonst nirgendwo gibt. Carlos Menem war ein neoliberaler Peronist, der als Präsident die Krise von 2001 mit zu verantworten hat und das schleichende Schulden- und Industriedebakel im Jahrzehnt davor. Nach ihm richtete ebenfalls ein Peronist den Pleitestaat auf, indem er die für Argentinien günstige Weltkonjunktur ausnützte. Es war Menems früherer Vize, der aus reinem Opportunismus rechtzeitig ins andere Lager abgesprungen ist, ins linksnationalistische. Ohne die Peronisten scheint Argentinien nicht regierbar zu sein. Aber noch viel entscheidender ist, dass die Bewegung selbst keine Reformansätze hervorbringt. Die restlichen Parteien sind zersplittert und kraftlos. Auch von der Gesellschaft geht kaum ein Veränderungsdruck auf die politisch Verantwortlichen aus. Argentinien habe eine frivole Führungselite, welche die vielen individuellen Qualitäten in der Gesellschaft nicht zu einem funktionierenden Ganzen schmieden wolle oder könne, meint der Leitartikler Joaquín Morales Solá.
La dirigencia política y económica argentina no ha tenido, no tiene el nivel que hoy tiene el país en muchas expresiones individuales. No la tiene.
Ein Generationenwechsel ist nicht in Sicht, ebenso wenig ein Effort, mit Reformen zu verhindern, dass alte Fehler immer wieder neu gemacht werden. Es wäre schon ein großer Fortschritt, von der Personalisierung der Politik wegzukommen und solidere Institutionen zu schaffen. Aber so weit ist es nicht. Argentinien erfindet sich täglich neu und verpasst den Anschluss. Brasilien betrachtet den unsteten Nachbarn im Süden mit einer Mischung aus Zuneigung und Kopfschütteln. Meinungen unverblümt zu äußern, ist keine der brasilianischen Stärken. Daher zieht sich der Wirtschaftsexperte Mailson da Nóbrega erst einmal mit einem Zitat des US-Ökonomen und Nobelpreisträgers Paul Samuelson aus der Affäre.
Er sagt, es gibt 4 Kategorien von Ländern: die Desenvolvidos, die in Desenvolvement, die Japan und die Argentina. Aí alguém perguntou, por que o Japão e a Argentina? E ele falou, porque o Japão ninguém sabe por que dá certo. E a Argentina ninguém sabe por que não dá certo.
Es gebe 4 Arten von Ländern auf der Welt, die entwickelten und die Entwicklungsländer, dazu noch Japan und Argentinien. Bei Japan frage man sich, wieso es Erfolg habe, wo doch so vieles dagegen spreche. Und bei Argentinien, wieso es nicht erfolgreich sei, trotz fabelhafter Voraussetzungen. Mailson da Nóbrega ist 68 Jahre alt, Volkswirtschaftler von Beruf und Besitzer einer Firma in São Paulo, die Multis und Großinvestoren berät, die in Brasilien Anlagemöglichkeiten suchen. Er war 2 Jahre lang brasilianischer Finanzminister und davor Chefanalyst der Staatsbank Banco do Brasil. Manchmal droht den Brasilianern auch der Geduldsfaden zu reißen. Zum Beispiel dann, wenn die Argentinier einseitig und ohne Vorwarnung Importe vom Nachbarn stoppen. Mit der Begründung, es werde Dumping betrieben. Dennoch strengen sich die Brasilianer an, den freundlichen Umgangston beizubehalten. Ihnen ist klar, dass die beiden Staaten als größte Länder Südamerikas eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden. Am Entwicklungspotenzial der heutigen Zollunion zweifelt Mailson da Nóbrega nicht.
América do Sul tem apenas 16% do seu comércio exterior se dá dentro da própria região.
Gerade mal 16% des Mercosur-Außenhandels finde unter seinen Mitgliedern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay statt. In Asien liege dieser Wert bei 45%, in der EU sogar bei 70%. Es gäbe da wirklich enorme Chancen für alle, meint da Nóbrega. Brasilien wäre dafür in bester Verfassung. Seine Wirtschaft boomt, das Sozialprodukt wird dieses Jahr um 7% oder mehr zulegen. Im noblen Stadtviertel Moema, der 20-Millionen-Metropole São Paulo, weichen die letzten Bürgerhäuser den Neubauten. Ein Hochhaus nach dem anderen entsteht im Quartier mit schicken Restaurants, lauschigen Plätzen und ausladenden Grünanlagen. Nicht nur in Fabriken oder Zuckerrohrplantagen wird investiert, das nach Brasilien strömende Geld finanziert auch den Immobilienboom in Moema. Große Schautafeln beschreiben den Luxus hinter den Fassaden. Im fast fertigen 20-Etagen-Hochhaus Arte hat das bescheidenste Apartment 332 Quadratmeter Wohnfläche. Als Käufer ist man ab 1,5 Dollar Millionen dabei. Und an Millionären herrscht kein Mangel, wie ein kleines rotes Schild an der Tafel signalisiert. Vendas en Cejadas, ausverkauft. An derselben Straße, 4 Blocks weiter vorn, ist im 9. Stock Mailson da Nóbrega zu Hause. Am Empfang ist der Portier durch verdunkeltes Panzerglas nur in Umrissen zu erkennen. Eliteangehörige wie Mailson da Nóbrega sind verängstigt durch die vielen Überfälle und Entführungen. Im Vergleich zur argentinischen hat die brasilianische Elite aber klare Ziele und für lateinamerikanische Verhältnisse auch relativ liberale Vorstellungen. So verweist Mailson da Nóbrega im zugigen Foyer seines Bunkers auf das Wiederauferstehen der Demokratie 1985. Er nennt das Ereignis die Initialzündung zum Aufstieg Brasiliens.
Pode ser caracterizado entre dois momentos, né? O primeiro, a própria Renascimento da Democracia em 1985 e a segunda, a vitória contra a inflação em 94.
Nach 21 Jahren Militärherrschaft war der demokratische Neuanfang kompliziert. Die Regierungen wollten es allen recht machen und verloren die Kontrolle über die Staatsfinanzen. 1996 kamen mit einer Währungsreform erstmals neoliberale Züge ins Spiel und mit ihnen die gesetzliche Auflage, Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften. Nach einer Abwertung ging es aufwärts. Brasilien privatisierte vorsichtig, öffnete seine Wirtschaft ganz behutsam und weckte trotzdem das Interesse der Auslandsinvestoren. Dagegen hatte das wie immer von Geldnöten geplagte Argentinien sein Tafelsilber rücksichtslos auf einmal verschleudert. Fürs Auslandskapital galt Brasilien nun als viel vertrauenswürdiger als Argentinien. Dem 2003 gewählten linken Arbeiterführer Lula da Silva misstraute das Kapital trotzdem. Doch die Bedenken erwiesen sich als unbegründet. Mailson da Nóbrega.
Jogou fora todas as propostas que faziam parte da plataforma do partido em 2002 e adotou uma política econômica exatamente igual a do seu antecessor.
Radikale Postulate seiner Partei, wie den Schuldendienst einzustellen und die Gläubiger zappeln zu lassen, habe Lula sofort fallen lassen und den gemäßigt neoliberalen Kurs seines Vorgängers Fernando Henrique Cardoso weitergeführt. Jetzt zeige sich, wie stark sich Kontinuität, Berechenbarkeit und Rationalität zugunsten eines aufblühenden Brasiliens ausgezahlt hätten, schmunzelt da Nóbrega.
Coincide com dois ambientes muito favoráveis ao país. Primeiro, dos mais próximos períodos da economia mundial, a chamado o período da grande moderação.
Etwas Glück sei auch dabei, sagt der Experte. Ab Lulas Amtsantritt Anfang 2003 habe die Weltwirtschaft einen ungewöhnlich starken Wachstumszyklus erlebt. China sei ein weltwirtschaftlicher Faktor geworden und habe einen beispiellosen Preisanstieg der Rohstoffe ausgelöst. Einen Boom, den Brasilien viel breiter nützte als Argentinien. Schließlich ist es nicht nur Soja-Export-Weltmeister, sondern auch Weltmarktführer bei Kaffee, Zucker, Orangensaft, Rind- und Hühnerfleisch. Investitionskapital sorgte dafür, dass Spitzentechnologie in Brasiliens Industrie kam. Als die Rohstoffpreise kletterten, hatte Brasilien längst die breiteste und modernste Industrie Lateinamerikas. Aufgebaut hatte sie das Militärregime, das dafür enorme Schulden machte. Den Großteil der argentinischen Staatsschulden hatte ebenfalls eine Militärdiktatur zu verantworten. Der Unterschied zu Brasilien war der: Die Obristen von Buenos Aires hatten nur Leute umgebracht und rein gar nichts aufgebaut. Der veraltete Industriepark Argentiniens verlotterte, der Staat ging schließlich pleite. Nach 8 Jahren an der Macht sieht sich Lula da Silva als derjenige lateinamerikanische Linke, der am erfolgreichsten gegen die Armut kämpft. Tatsächlich gibt es heute viel weniger Armut oder Hunger, weil der Staat etwa 40 Millionen Menschen mit Direktzahlungen hilft und regelmäßigen Schulbesuch von armen Kindern den Müttern noch extra vergütet. Sicher ein großer Einkommenstransfer, jedenfalls solange die Staatskasse dazu in der Lage ist. Eine dauerhafte Lösung ist es nicht. Auch im letzten Regierungsjahr Lulas gibt es in Brasilien noch Defizite, die eine Schande sind. Jeden armen Schlucker, der sich 3 Brötchen kauft, bittet der Staat proportional stärker zur Kasse als einen gut verdienenden Unternehmer. Noch immer subventionieren die Armen die Bessergestellten, und zwar über indirekte Abgaben wie die Mehrwertsteuer. Dass es so nicht weitergehen kann, ist heute auch der Elite klar. Mailson da Nóbrega.
Os pobres pagam proporcionalmente mais de sua renda do que os ricos ao governo em tributos, não é?
An den Staatsuniversitäten sei der Nachwuchs aus gutem Haus in krasser Überzahl gegenüber den Armen und studiere gratis. Das sei eine große soziale Ungerechtigkeit, die schnell überwunden gehöre. In den Embraer-Werken, auf halbem Weg zwischen São Paulo und Rio de Janeiro, arbeiten 3 Schichten rund um die Uhr. Hier entstehen Verkehrsflugzeuge, Regionaljets, die für viele Gesellschaften in Lateinamerika, Europa und in den USA im Liniendienst stehen. Embraer trumpfte auf, weil der Konzern im Kurzstreckensegment den Komfort von Jetflugzeugen einführte, zu Kosten, die nur unwesentlich über jenen der Propellerflugzeuge liegen. In den Embraer-Montagehallen sind Frauen gut vertreten. Jede 5. Beschäftigte ist eine Frau.
Eu trabalho com a parte estrutural, sou chapeadora.
Sie bringe die Tausenden von Nieten an, die einen Flugzeugrumpf zusammenhalten, erklärt die 21-jährige Bruna stolz. Der Lohn sei gut, die Arbeit anspruchsvoll, sagt die Mechanikerin. Gelernt hat sie ihren Beruf in einem 2 Jahre dauernden Lehrgang bei einer staatlichen Ausbildungsstätte. Wenn sie etwas Geld auf der Seite habe, werde sie ein Ingenieurstudium beginnen. Sie wolle Karriere machen im Flugzeugwerk.
Tem que estudar, né? Eu pretendo estar fazendo um curso numa faculdade de engenharia, mas agora, no momento, eu não estou pensando nisso.
Zurzeit lebt Embraer von Flottenbestellungen aus früheren Jahren. 2009 lieferte die Firma nur 22 Jets aus, so viel wie sie in Zeiten der weltwirtschaftlichen Blüte im Monat fertigstellte. Die privatisierte Embraer, einst ein schwerfälliger, auf Militärflugzeuge spezialisierter Fabrikant, steht vor strategischen Entscheidungen. Der von der Konkurrenz bedrängte Konzern könnte größere Maschinen bauen, um sich dem Druck zu entziehen. Neue Typenreihen zu entwickeln verschlinge aber Milliarden, sagt Embraer-Vizepräsident Horacio Forjas. Und ein brasilianisches Unternehmen sei im Vergleich zu Europa und den USA benachteiligt, weil die eigene Regierung keinerlei Zuschüsse locker mache.
O fato é que nós temos carências estruturais de infraestrutura no setor da educação, transporte, que de uma certa maneira dificultam a disponibilidade de fundos para que o governo brasileiro possa também apoiar a Embraer.
Brasilien sei zwar ein aufstrebendes Land, doch angesichts der vielen Defizite müsse die Regierung die knappen öffentlichen Mittel für Soziales oder Infrastruktur einsetzen. Und das sei auch richtig so. In der Zukunft möchten die Brasilianer den Aviatikmarkt wie einst mit den Regionaljets wieder mit etwas revolutionär Neuem aufmischen. Dazu tüfteln Embraer-Entwickler an einer neuen Generation von Jet-Turbinen herum. Motoren, die mit nachwachsendem Benzin zu füttern sind, mit dem aus Zuckerrohr gewonnenen Ethanol. Bis sie serienreif sind, wird noch einige Zeit vergehen. Dann aber dürfte das grüne Flugzeug von sich reden machen. Erfunden in Brasilien, dem Schwellenland, das zur Großmacht aufrückt. Dem Nachbarn Argentinien genügen die Sojabohnen. Das ist der Unterschied. Nicht der einzige, aber ein wichtiger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.